Wenn ihr die Bewegungsaufgaben aus diesem Podcast nachmachen wollt, dann tut ihr das auf eigene Gefahr. Sorgt dafür, dass ihr genügend Platz habt, dass nichts kaputt gehen kann und dass ihr euch nicht verletzt. Bewegungen, bei denen ihr euch nicht wohlfühlt, einfach sein lassen. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Hallo und willkommen zum Psychotonik-Podcast. Ich bin Martina Rester. Wie schaffe ich es, ganz bei mir zu sein und ruhig zu bleiben und gleichzeitig den Anforderungen, die täglich an mich gestellt werden, gerecht zu werden? Wie kann ich diese zwei Pole körperlich miteinander verbinden, die wir als Erwachsene gefühlsmäßig oft als unvereinbar erleben? Das wollen wir im Spiel wieder neu entdecken und schauen, wie sich daraus neue Handlungsmöglichkeiten ergeben. Ich habe auch diesmal wieder die Atem- und Bewegungstherapeutin Annelies Wieler-Baumann eingeladen. Hallo Annelies.
Hallo Martina.
Auch wenn jeder für sich alleine spielen kann, entsteht eine andere Dynamik, wenn man mit anderen Menschen spielt. Deshalb hat Annelies ihre Assistentin Sandra gebeten, ihre Spielpartnerin zu sein. Und ich habe meine Regisseurin Astrid dabei. Vielleicht werden die beiden nicht immer hörbar sein, aber sie sind da und spielen mit. Wie komme ich als erwachsener Mensch ins Spielen oder Entdecken, Annelies?
Ja, Martina, das ist eine schwierige Frage. Und ich denke, wir sollten zuerst einmal dorthin zurückgehen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Weil wir müssen, um entdecken zu können, zurückgehen zum Ursprung.
Noch einmal zur Erinnerung, wo wir aufgehört haben. In unserer ersten Podcast-Folge haben wir das Thema Resilienz als körperliches Phänomen angeschaut und dabei die Schwerkraft ins Zentrum gestellt. Sie ist zwar nicht das Einzige, das auf uns einwirkt, aber sie ist ein Phänomen, dem wir uns nicht entziehen können, solange wir auf dieser Erde sind. Die Frage war, was ändert sich gefühlsmäßig, wenn ich die Schwerkraft annehme? Wenn ich Bewegung und ihre Wirkung auf mich zulasse, bekomme ich ein Gefühl für mein Körperschema. Ich weiß, wer ich bin, wie ich bin und dass ich richtig bin hier auf der Welt.
Entdecken tut man immer von einem Ort aus und wir müssen eigentlich zuerst einmal zurückgehen an den Ort, von dem wir ausgehen wollen. Und sonst verlaufen wir uns. Wir müssen einen Anfangsort haben, von dem wir aus entdecken können. Du legst dich auf die Liege oder auf den Boden?
Ich bin hier im Studio, ich lege mich auf den Boden.
Genau. Du legst dich auf den Boden, auf den Rücken, schaust, dass du es bequem hast.
Ja.
Und dann hebst du ein Bein an, so etwa 10 cm nicht höher vom Boden weg und dann lässt du es fallen. Und dann machst du das nochmal mit dem gleichen Bein und fallen lassen. Wenn du magst, kannst du das ein bisschen von weiter oben machen. Schau, dass das nicht schmerzt, wenn du auf den Boden auftrittst. Genau. Und du merkst vielleicht, dass dein Bein so ein bisschen nachfedert, wenn es auf den Boden aufkommt.
Ja.
Mach das 2-3 Mal noch ein bisschen ausprobieren. Legst mal mehr seitwärts, mehr gegen die Mitte. Lass es immer wieder fallen. Vertrau darauf, dass es aufgefangen wird. Ich bitte dich doch, das mit dem anderen Bein auch noch zu machen. Und in meiner Praxis ist jetzt gerade meine Assistentin reingekommen. Die habe ich gebeten, sich auch auf die Liege zu legen und das mal zu probieren. Und wenn du Lust hast, kannst du auch abwechseln. Einmal das linke Bein, einmal das rechte Bein. Und meine Assistentin hat eine Liege, die ist gepolstert und ich sehe, dass sie das Bein ganz hoch hebt, fast bis zum rechten Winkel und dann lässt sie es einfach fallen und sie strahlt über das ganze Gesicht. Sandra hat jetzt ihre Hand auf den Bauch gelegt und spürt so ein bisschen mit der Hand ihrer Atembewegung nach und auch wenn sie irgendwie gar nicht weiß, was sie jetzt sagen soll, sieht das irgendwie total entspannt und zufrieden aus. Wie ist es denn bei dir?
Ich sitze jetzt wieder vor dem Mikrofon und spüre jetzt gerade sehr gestärkt und klar meinen unteren Rücken.
Genau, das ist das, was ich bei meiner Assistentin beobachte, dass sich die Atembewegung ganz stark im Bauchraum zeigt, nicht in der Brust, keinen Leistungsatem, sondern eine Atembewegung wie ein Baby. Und das macht wahrscheinlich für dich das Gefühl, dass du einen gut getragenen Rücken hast.
Mhm.
Das kann so sein. Ja, da starten wir. Von da aus geht es raus in die Welt, weil unser Körper hat ja nicht nur die Fähigkeit, diesen Druck oder dieses Nachgeben zur Schwerkraft aufzufangen oder der Schwerkraft standzuhalten, sondern wir haben mit unserem Körper unendlich viele Möglichkeiten, uns frei in der Welt zu bewegen. Dafür sind unsere Gelenke verantwortlich. Und als Kleinkind explodieren wir einfach den Raum, wir greifen, wir kriechen, wir schmiegen uns an. Und wir Erwachsene vergessen eigentlich oft, dass wir diese Phase hinter uns gelassen haben. Und wir müssen uns da ein bisschen willentlich diesem Aspekt unseres Körpers wieder annähern. Ich habe in meiner Umgebung viele Leute, bei denen ich denke, die haben ganz vergessen, dass sie Gelenke haben. Und ich möchte dich gerne wieder einladen, eine kleine Entdeckungsreise zu machen.
Gerne.
Du darfst dich, wenn du magst, wieder hinlegen auf den Boden.
Ja, ich mach das
und
mal.
Und dich nochmal erinnern, wie das war jetzt vorhin mit dem Fallenlassen vom Bein. Und dann wanderst du mal runter mit deinen Gedanken hinunter zu den Füßen und schaust mal, wie du das Fußgelenk bewegen kannst. Du kannst es anwinkeln, dass die Ferse nach unten geht. Du kannst den Fuß wieder strecken, dass die Zehen nach vorne gehen. Du kannst es wieder beugen und strecken. Und das machst du mal, dass du merkst, ah, ich habe zwei Richtungen. Unser Körper ist oft so gebaut, dass er in eine Richtung geht und in die andere Richtung zurückgeht. Und dann, wenn du dann einfach den Fuß liegen lässt, dann merkst du, dass er sich irgendeine Position sucht, die genau dazwischen ist. Ist nicht ganz gebeugt, nicht ganz gestreckt, sondern wo mag der liegen? Und wenn du das Gefühl hast, es ist nicht bequem, dann gib ihm nochmal die Möglichkeit zu beugen und zu strecken und zu schauen, wo möchte er denn in die Ruheposition kommen. Die Ruheposition ist nämlich auch eine Position, die zwischen den Bewegungen liegt. Und dann kannst du mal versuchen, den Fuß nach innen zu drehen oder nach außen zu drehen. Probier einfach, was geht. Wir nehmen es jetzt mit den Gelenkpositionen nicht so genau, sondern du probierst einfach, was hat dein Fuß für eine Möglichkeit. Nach außen, nach innen, kann er eindrehen und kann er ausdrehen. Versuch immer hin und her. Versuch keine Kreisbewegungen zu machen, sondern den Weg hin und den Weg zurück. Dass du immer merkst, ich gehe wohin, ich gehe wieder zurück. Und das machst du mal nur mit einem Fuß. Und dann schaust du nach einer Weile, wo möchte denn der Fuß zur Ruhe kommen? Was wäre ihm bequem, wenn er ausgelotet hat, wohin er gehen könnte, wo möchte er denn ruhen? Dann lass ihn mal zur Ruhe kommen. Und jetzt kannst du vergleichen mit dem ersten Fuß, der jetzt alle Bewegungsmöglichkeiten, die dir in den Sinn gekommen sind, probiert hat, und der nur Beugen und Strecken gemacht hat. Sind die unterschiedlich?
Ich habe es jetzt nur mit einem Fuß gemacht, okay, sodass ich jetzt die beiden Füße nur mit ungeübt und geübt vergleichen kann.
Okay.
Und da ist es so, dass ich schon beim ersten Mal bemerkt habe, dass der geübte Fuß in einer anderen Position zur Ruhe gekommen ist als der andere, den ich nicht geübt habe. Und diese Position hat sich dann auch nochmal verändert, als ich dieses Innen- und Außendrehen gemacht habe.
Meine Assistentin, die hat mit beiden Füßen Beugen und Strecken gemacht. Und hat jetzt mit einem Fuß die weiteren Möglichkeiten exploriert Und da sehe ich den Unterschied, dass der Fuß, der mehr Möglichkeiten ausprobiert hat, sich eigentlich besser ins Bein einfügt. Du merkst, worauf ich ein bisschen raus will. Wir sind ja in so einem, in unserem 21. Jahrhundert so in einen Bewegungstrend verfallen. Man muss Sport treiben, man muss joggen, Radfahren. Und das sind eigentlich ganz viele Sportarten und Bewegungsmuster, die eigentlich relativ eintönig gehen. Beim Laufen, beim Radfahren sind die Bewegungen relativ kanalisiert. Sie bieten keine große Vielfalt. Das trainiert zwar Muskeln, aber es trainiert eigentlich nicht die Ruhestellung des Körpers. Das heißt, Bewegung sollte immer so gestaltet sein, dass sie uns nach Beendigung zur Ruhe bringt. Dass sie uns in eine gute Verfassung bringt. Also eine ähnliche Verfassung, die uns wieder gestattet, die Schwerkraft anzunehmen.
Eben, sie führt mich auf mich zurück.
Genau, sie führt dich auf dich zurück. So sollte Bewegung gestaltet sein. Also das wäre eine Möglichkeit, dass es die Bewegung nicht anstachelt und aufstachelt und euphorisiert, sondern Bewegung kann auch so genutzt werden, dass sie dich zur Ruhe bringt. Dass sie dich hinterher regenerieren lässt. Das ist so ein Aspekt, den wir in der Psychotonik sehr stark betonen.
Schauen wir doch einmal, was gegeben sein muss, damit wir spielerisch unsere Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten entdecken können. Ein Spiel braucht einen Rahmen. Wenn wir spielende Kinder beobachten, dann sehen wir, dass sie oft vollkommen in ihr Spiel vertieft sind und dann keinen Blick mehr haben für die Gefahren, denen sie dabei ausgesetzt sind. Eins führt zum anderen und ins Uferlose, wenn es außen keinen Rahmen gibt, den eine Aufsichtsperson für sie setzt. Spielregeln können ein solcher Rahmen sein, unabhängig vom Alter eines Spielers. Es muss jedenfalls etwas sein, das meinem Tun Grenzen setzt und Sicherheit gibt, damit mein Spiel sich innerhalb dieser Einschränkungen voll entfalten kann. Die Begrenzungen müssen den Beteiligten vorher klar sein. Ob ich die Regeln aber respektiere und einhalte, das liegt ganz bei mir. Als Erwachsener übernehme ich dafür voll und ganz die Verantwortung. In unserem Fall hat Annelies, Sandra und mich gebeten, unser Gelenkspiel in den Füßen zu entdecken. Die Gelenke sind ein innenliegender Teil meines Körpers. Da bin ich gedanklich ja nur mit meinen eigenen Möglichkeiten beschäftigt. Meine Anatomie begrenzt ganz natürlich den Raum, in dem meine Bewegungen stattfinden. Wenn ich die Dehnfähigkeit meiner Muskeln und Sehnen oder die Gleitfähigkeit meiner Faszien aber nicht respektiere, dann reißen diese Strukturen und mein Gelenk verliert im schlimmsten Fall seine Funktionsfähigkeit. Annelies hat die Aufgabe außerdem so angesagt, dass sie einen Interpretationsspielraum eröffnet hat. Sie hat zugelassen, dass Sandra und ich auf dem Rücken liegend Unterschiedliches gehört haben und mit einem Fuß oder aber mit beiden unser Bewegungsspiel exploriert haben. Beide Varianten sind in Ordnung. Es geht hier nicht darum, es richtig oder falsch zu machen. Die Aufgabe, die Fußgelenke willentlich, funktional in alle möglichen Richtungen zu bewegen, können wir als Erwachsene ebenso mit allen anderen Gelenken ausführen und damit Situationen assoziieren, in denen wir diese Gelenkbewegungen brauchen. Aber wie entdeckt ein Kind das Gelenkspiel?
Das Kind braucht Situationen, damit es das tut. Das heißt, wenn wir haben jetzt hier bei den Füßen angefangen, es ist unglaublich wichtig, dass kleine Kinder grundsätzlich auf ganz unterschiedlichen Untergrund gehen müssen. Damit genau das, was wir jetzt geübt haben, nämlich ein bisschen eindrehen, ein bisschen ausdrehen, ein bisschen strecken, ein bisschen beugen, situativ geschieht. Also bergab, bergauf, schräg, über etwas Rundes, über etwas Glitschiges, sodass der Fuß situativ geübt wird. Grundsätzlich geht es immer darum, in unterschiedlichen Varianten die Schwerkraft annehmen zu können. Und wenn ich jetzt daran denke, dass Menschen vielleicht mit Knieschmerzen oder Rückenschmerzen dann dazu neigen, einen Rollator zu nehmen oder einen Stock, dann sage ich, ja, das kann man, wenn man gezwungen ist, in einer gewissen Zeit von A nach B zu kommen. aber es verbessert nicht das Bewegungsspiel. Ich müsste dann, wenn ich sage, es geht um eine verbesserte Gehfähigkeit, müsste ich den Stock und den Rollator weglassen und versuchen, die Geschwindigkeit so anzupassen, dass ich eben den Schritt sicher machen kann.
Mhm.
Wir nehmen natürlich das Hilfsmittel und die Sicherheit immer, um damit eine schnellere Leistung zu haben. Wir schauen, dass wir einen rutschfesten Untergrund haben, damit ich schneller laufen kann, damit ich unaufmerksamer laufen kann. Und das spielt natürlich immer ein bisschen gegen uns. Das heißt, in der Leistung haben wir natürlich immer die Gefahr, dass sie uns wegbringt von uns. Weil Leistung ist immer etwas, was außen ist. Das Ziel ist nicht in uns drin, sondern das Ziel ist außen. Und wenn wir auf das Ziel fokussiert sind, dann kommt eben dieser Leistungsaspekt unglaublich schnell ins Spiel. Und die Wichtigkeit in der Bewegung wäre, Bewegungen so konstruieren zu können, dass der Leistungsaspekt ein bisschen in den Hintergrund geht und das Entdecken meiner Möglichkeiten in den Vordergrund rückt.
Hm. Hast du noch ein anderes Bewegungsspiel für mich?
Ja, klar. Ich bitte dich mal, ich bitte auch meine Assistentin, den Radiergummi in die Hand zu nehmen.
Ein Radiergummi habe ich hier.
Den hast du in der Hand, hm?
Ja.
Kannst dich irgendwo im Raum stellen, wo du nicht gerade mit den Händen irgendwas anstößt. Hältst ihn so, dass der Gummi unten ist, der Handrücken oben. Und dann lässt du den Gummi fallen und versuchst ihn kurz vor dem Boden wieder aufzufangen. Also unser Gummi ist gefallen auf den Boden, deiner wahrscheinlich auch. Hm? Und nochmal. Martina, wie geht's dir damit?
Ich habe das mehrmals gemacht. Ich habe es wiederholt fangen können vor dem Boden. Mhm. Aber ist das auch ein paar Mal auf dem Boden gelandet?
Also mach mal so, dass du ihn einfach hochziehst mit der Hand. Du ziehst ihn hoch wie einen Faden und dann lässt du ihn fallen. So wie eine Katze mit der Maus spielt. Klappt das?
Ja, das klappt.
Und dann wechsel die Hand. Hol ihn hoch und fang ihn mit der anderen. Geht das?
Ja, das geht. Das macht total Spaß.
Okay, gut. Und jetzt kommt Astrid ins Spiel. Ich brauche eine Partnerin. Ich bin Sandras Partnerin. Ich werfe ihn hoch und sie fängt ihn. So. Und jetzt kommen wir ins richtige Spiel, so wie man eben spielt. Ich fange ihn selbst in den Radiergummi und irgendwann fange ich ihn nicht, dann muss ihn meine Assistentin fangen. Oh. Wie klappt denn das?
Gar nicht.
Ja, genau. Siehst du, das ist die Schwierigkeit.
Hey.
Jetzt muss man sich nämlich auf die Werferin einstellen. Jetzt sind wir so wichtig in der Kommunikation. Ich kann den Gummi nur fangen, wenn ich mich ins Bewegungsspiel von meinem Gegenüber eindenke.
Mhm.
Und quasi im Bewegungsspiel von meinem Gegenüber mitmache, dann kann das gelingen. Und jetzt probieren Sie es da noch einmal. Was an? Okay, gut, habt ihr es probiert?
Wir haben es probiert. Bei uns hat es dann auch geklappt zwischendurch und das hat uns beiden gleich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Genau, und wenn du jetzt ganz kurz einmal wieder dich an deinen Platz setzt und ein bisschen nachspürst und du spürst einmal, wie fühlen sich Hände und Oberkörper an, wie kannst du da etwas sagen dazu?
Leicht, belebt.
Genau. Dann kannst du mal deinen Gummi wieder nehmen.
Mhm.
Du legst ihn auf den Handrücken.
Ja.
Und du wirfst ihn hoch und fängst ihn mit dem Handrücken wieder auf. Gelingt das?
Einmal ist es gelungen und dann gar nicht mehr.
Okay. dann nimm doch mal vielleicht ein Handtuch oder ein, du hast vielleicht ein Tuch oder ein
Schal habe ich.
Oder ein Papiertaschentuch, ein Säckchen mit Papiertaschentüchern. Falte das ein bisschen zusammen.
Ja.
Und dann legst du das auf den Handrücken. Und fängst das wieder auf. Und versuchst das auch mal ganz tief am Boden zu fangen oder mal zur Seite zu werfen. Und wenn dir das gelingt, dann kannst du natürlich auch die Hand wechseln. Mit der einen aufwerfen, mit der anderen fangen.
Weißt du, was ich spannend finde? Bei diesem Tuch ist es ja so, dass es anders als bei dem Radiergummi, das schmiegt sich ja auch an. Das passt sich ja auch ein Stück meiner Form an. Genau. Und da ist es auch durchaus auch mal nicht gelungen. Aber insgesamt finde ich interessant, dass es mir eigentlich total egal ist, ob es gelingt oder nicht.
Genau.
Das ärgert mich nicht, wenn es fällt.
Der Gummi ist halt so ein Hoppelpoppel und der sagt dann Edge Badge, nicht gefangen. Und das Tuch macht das eben nicht. Das Tuch ist so ein bisschen, ja, versöhnlicher. Meine Assistentin, die arbeitet eigentlich lieber mit dem Gummi. Weil die will die Herausforderung haben und die ist erst richtig vergnügt, wenn sie das mit dem Radiergummi kann. Weil mit dem Tuch ist es ihr viel zu langweilig.
Das ist ja auch wieder leistungsorientiert, wenn ich etwas erreichen möchte, was ich noch nicht kann. Auch die Leistung kann mich auf mich zurückführen.
Genau.
Und zu Wohlbefinden führen.
Weil das mehr können, das bringt sie mehr zu sich zurück, weil sie an dem Scheitern der Leistung nicht verzweifelt, nicht ärgerlich wird.
Mhm.
Und darum ist die Leistung natürlich nicht a priori etwas Verwerfliches, sondern grundsätzlich soll die Leistung meine Möglichkeiten mehr zum Vorschein bringen. Und wenn sie flink und geschickt ist, dann will sie natürlich etwas tun, was ihre Flinkheit und Geschicktheit zum Ausdruck bringt. Und dort, wo du eben die Flinkheit und Geschicktheit unter Beweis stellen willst, dort wird es eben nicht mehr zuträglich. Weil dann machst du es für etwas Äußerliches. Wenn du es machst für deine Möglichkeiten, weil es einfach Spaß macht, dann ist es zuträglich. Du siehst, es ist ein ganz schmaler Grat, was mir wirklich entspricht, was mir zuträglich ist und was dann plötzlich kippt, weil es nicht mehr zu mir zurückführt und nur noch einem äußeren Bild gehorchen will. Diesen Moment zu erwischen, wo ich eine Leistung erbringen kann, die wieder zu mir zurückführt und mich eigentlich wieder zu meinen Möglichkeiten führt und in meinen Möglichkeiten bestärkt und nicht meine Möglichkeiten kritisiert oder mich runtermacht oder sagt, du kannst es nicht, gib dir noch mehr Mühe. Das Mühe geben, das führt so etwas von krass von sich weg. Weil Mühe geben gibt man sich für etwas Äußeres und nicht für das eigene. Weil das eigene hat man ja. Für das eigene muss man sich keine Mühe geben, weil das eigene steht einem zur Verfügung. Ich muss das eigene zulassen. Und alle Bewegungsmöglichkeiten, alle Bewegungsübungen, die das eigene bestätigen und mich ein bisschen über mich hinausführen, ein bisschen meinen Raum erweitern, die sind zuträglich. Die machen mich letztendlich glücklich.
Kommen wir noch einmal auf den Rahmen des Spiels zurück. Die Bewegungsaufgaben waren so gestaltet, dass ich mich im Spiel zunächst auf einen innenliegenden Teil meines Körpers beziehe und dann auf etwas außerhalb meines Körpers, nämlich den Radiergummi oder das Tuch. Außerdem sollten die Gegenstände kurz vor dem Boden aufgefangen werden. Das gibt mir eine Richtung vor. Dabei verlangt der Radiergummi bewegungsmäßig etwas anderes von mir als das Tuch. Darauf musste ich mich jeweils einstellen. Und dann kam ein anderer Mensch ins Spiel. Und ich musste Astrids Möglichkeiten mit meinen abgleichen und sie musste dasselbe tun. Wenn beide sich auf den Partner einstellen können und das Spiel gelingt, dann gibt es ein Gefühl von Lebendigkeit und Freude. Aber wenn ich damit nicht gut zurechtkomme, setze ich mich unter Druck und dann kommen die Probleme in der Kommunikation. Wie löse ich die? Annelies und ich sitzen dazu mit unseren jeweiligen Spielpartnerinnen am Tisch gegenüber. Die eine gibt dem Stift Rollschwung und die andere stoppt ihn, bevor er über die Tischkante fällt. In einer Variante soll er über die Kante rollen und wie vorher der Radiergummi kurz vor dem Boden aufgefangen werden.
Die Übung geht so, dass ich eigentlich merke, wenn ich in die Kommunikation gehe, bin ich darauf angewiesen, dass mein Gegenüber meinen Rhythmus versteht.
Ja.
Und eigentlich erst antwortet, wenn sie den Stift in der Hand hat und meine Frage gehört hat. Kannst du dir das vorstellen, wie das geht? Also ich rolle meinen Stift, ich frage, hallo, guten Morgen, geht's dir gut? Und sie darf erst antworten, wenn sie den Stift in der Hand hat. Mhm. Und dann kann sie sagen, ja gut, oder es geht mir schlecht, rollt das Ding so rüber mit der Antwort, ich nehm's und dann gebe ich meine Antwort wieder. Wir machen das jetzt mal, ihr könnt uns ein bisschen zuhören. Vielleicht wird das was. Guten Morgen. Hast du denn gut geschlafen?
Ja. Sehr gut.
Ich habe gut geschlafen.
Ich nicht?
Warum hast du denn nicht gut geschlafen?
Ich bin nicht gut eingeschlafen.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern?
Ja.
Was hast du denn vor? Wie möchtest du das machen?
Ich trinke keine Cola mehr.
Das ist eine gute Idee.
Finde ich auch.
Danke, das war's. Man hat es vielleicht ein bisschen gehört. Man muss sich die Antwort ein bisschen überlegen. Man lässt sich ein bisschen Zeit, was man sagen will. Und das lässt uns Zeit, um eine Situation zu bewältigen. Situationen bewältigen wir oft nicht, weil wir antworten oder bewältigen wollen, bevor wir die Situation erfasst haben. Und dieser Rollstift, der zeigt uns eigentlich, dass wir zuerst die Situation annehmen müssen, zu uns führen und dann starten wir die Antwort wieder zum Gegenüber oder an die Situation dran und nicht die Antwort einfach in die Luft blasen.
Ergänzen kann man vielleicht noch, dass es auch dazu gehört, das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, dass ich mich auf den anderen einstelle. Dass ich auch toleriere, dass er oder sie oder wer immer mir begegnet, Handlungsmöglichkeiten eingeräumt bekommt. Also es geht auch um Toleranz.
Das ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil meine Assistentin und ich hatten diesen Dialog heute Morgen schon mal, ohne diesen Stift. Und ich weiß, dass ich ihr es einfach übergangen habe und einfach erzählt habe, dass ich ganz schlecht geschlafen habe und dass es ganz schwierig ist für mich. Und ich habe sie einfach zugemüllt mit meinen Botschaften und habe keinen bisschen Raum gelassen für eine Antwort von ihrer Seite, für eine Befindlichkeitsantwort von ihrer Seite. Und das gibt dann eigentlich einen ganz unglücklichen Start in den Tag, weil wenn ich dem Gegenüber keine Wahl lasse, eine Botschaft zurückzusenden, dann bleibt sie eigentlich immer auf der Empfängerposition von meiner Seite und kann es letztendlich dann nicht richtig machen. Und ich muss eigentlich zulassen, dass sie diesen Bewegungsimpuls zu mir zurücksendet und auch sicher ist, dass ich ihn annehme, höre, zu mir führe, und dann beantworte. Und dann starten wir in einen ganz gemächlichen Tag, der sofort, obwohl viel Arbeitsbelastung da ist, den Druck rausnimmt und die Hektik rausnimmt. Das ist eigentlich so das, was wir lernen können, wenn wir uns auf das Bewegungsspiel einlassen. Also ich denke, ganz viele Arten von Gesprächsführung müsste man zurückführen. Was passiert eigentlich bewegungsmäßig? Weil Gespräch ist auch Bewegung. Und wenn wir uns einlassen darauf, was eigentlich gesprächsmäßig, wortmäßig, stimmlautmäßig passiert, wenn wir das in Bewegung umsetzen müssten, dann wären wir ganz oft mit schwerem Gefährt unterwegs.
Schauen wir doch zum Schluss noch einmal, wo wir in unserer heutigen Podcast-Folge überall unterwegs gewesen sind. Unser Ausgangspunkt war die körperliche Auseinandersetzung mit der Schwerkraft. Wir sind zunächst auf uns zurück und zur Ruhe gekommen. Wir haben uns angeschaut, wann Leistung eigentlich für uns zuträglich ist. Dabei waren dann schon die Gelenke im Spiel. Wir haben erfahren, dass unsere Anatomie dem Gelenkspiel klare Grenzen setzt. Und dass wir überall da, wo ein Rahmen unser Spiel begrenzt, die Vielfalt unserer Handlungsmöglichkeiten nach Lust und Laune entdecken können. Heute waren Astrid Roth und Sandra Fiorentino unsere Spielpartnerinnen. Mit ihnen haben wir erlebt, wann Kommunikation gelingt. Ich danke Annelies und den beiden ganz herzlich fürs Mitmachen und allen anderen fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.